Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspiration, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie zu Staffel 1, Episode 9 meines Podcasts Nachhaltig führen. Heute geht es um das Thema Kommunikation, was ja nun wirklich das A und O in der Führung ist. Daher erhalten Sie heute konkrete Hinweise, wie Sie Ihre Führungsgespräche mit den Mitarbeitern zukünftig noch nachhaltig erfolgreicher gestalten können. Führung und Kommunikation, das ist ja wirklich mal ein breites Thema, was ich für die heutige Folge ausgesucht habe. Das werden Sie auch aus eigener Erfahrung wissen. Und dennoch ein ganz, ganz wichtiges. Und ich hatte gerade schon gesagt, in der Einführung, Führung und Kommunikation gehören untrennbar zusammen. Kommunikation ist sozusagen das A und O in der Führung. Denn Führung ist ohne Kommunikation gar nicht vorstellbar. Alles, was wir tun als Führungskraft, ist in irgendeiner Form Kommunikation. Dazu passt auch das Zitat für die heutige Folge, das kennen Sie alle, kommt von Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. Naja, alles das, was Sie tun, die E-Mails, die Sie schreiben, die Gespräche, die Sie führen, die Art und Weise, wie Sie sich verhalten, all das ist Kommunikation. Und all das ist als Führungskraft ganz, ganz wichtig, wenn es auch darum geht, als Vorbild voranzugehen, die Mitarbeiter mitzunehmen, zu inspirieren, Dinge auch mal vorzumachen. Von daher spielt Kommunikation in der Führung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und auch wenn es darum geht, Informationen gezielt weiterzugeben und nachhaltige Ergebnisse zu erreichen, wenn es beispielsweise darum geht, Ziele festzulegen, Aufgaben zu delegieren, spielt Kommunikation natürlich eine essentielle Rolle. Vielleicht kennen Sie ja die Informationsverlusttreppe, die beschreibt, wie viel Information doch verloren gehen kann zwischen dem, was Sie sich als Führungskraft denken und dem, was beim Mitarbeiter hinterher in der Ausführung ankommt. Die Informationsverlusttreppe, die geht wie folgt. Gedacht ist noch nicht gesagt, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht zugehört, zugehört wiederum ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht umgesetzt und umgesetzt ist noch nicht nachhaltig beibehalten. Naja, Sie sehen schon, dass auf diesem Weg wahnsinnig viel verloren gehen kann und deswegen ist es wichtig, in der Kommunikation sehr klar, präzise, eindeutig und trotzdem auch wertschätzend zu sein. Denn Kommunikation hat auch viel mit Wertschätzung zu tun. Da haben wir ja in den vergangenen Episoden auch schon ausführlich drüber gesprochen. Was will ich also machen in der Kommunikation? Ich möchte meinem Mitarbeiter auch Orientierung mitgeben und ich möchte vielleicht auch Informationen erhalten vom Mitarbeiter, mit denen wir dann gemeinsam arbeiten können. Vielleicht möchte ich aber auch den Mitarbeiter überzeugen, etwas zu tun. Das können so unterschiedliche Anlässe sein, weswegen Kommunikation auch wichtig ist. Häufig wird ja gesagt, für die Kommunikation gibt es ja kein Patentrezept, wie ich das machen kann in der Führung. Das würde ich auch unterschreiben. Dennoch gibt es ein ganz wesentliches Instrument, was ich gleich mal an den Beginn stellen möchte, weil wir das in der nächsten Episode noch eingehender behandeln wollen. Wenn es nämlich darum geht, wie kann ich Führungsgespräche oder Kommunikation im Allgemeinen gut und verständlich für den Empfänger strukturieren. Das ist das sogenannte Pyramidenprinzip. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Das Pyramidenprinzip arbeitet mit der Idee der Kernbotschaft. Das heißt, ich stelle an den Beginn meiner Kommunikation eine sehr klare und präzise Aussage, die den Inhalt und das Ziel meines Gespräches auch schon zusammenfasst in einem präzisen Satz. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument und das werden wir uns eben in der kommenden Episode nochmal genauer anschauen. Es kann jedoch sein, dass wir auch heute schon an einzelnen Stellen darauf Bezug nehmen. Kernbotschaften sind also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, damit das Gesagte auch eindeutig beim Empfänger ankommt und eben der Mitarbeiter auch das, was ich ihm danach sage, besser einordnen kann. Oder es muss eben nicht nur sein, dass ich rede als Führungskraft. Ich kann genauso Fragen stellen, Dinge vom Mitarbeiter erfahren, aber dann kann er das, worüber wir sprechen, besser in den Gesamtkontext einordnen. Okay, jetzt haben wir mal geklärt, warum Kommunikation in der Führung so wichtig ist. Was gehört denn alles dazu? da hatten wir gerade auch schon uns entlang dieses Sender-Empfänger-Modells gehangelt. Das kennen Sie vielleicht, ne? Ich sende eine gewisse Botschaft und die Frage ist, wie kommt die bei meinem Gegenüber an? Und auf diesem Weg ist eben wichtig, einmal, wenn ich Informationen bekommen möchte, klare Fragen zu stellen. Da sind wir wieder bei der einbindenden, partizipativen Führung. Dann möchte ich vielleicht eher informieren. Da sind wir eher bei der anweisenden, anleitenden Führung, wenn es darum geht, eine Aufgabe beispielsweise zu erklären. Oder ich möchte vielleicht überzeugen, was mit Sicherheit so eine Mischform bis hin zur partizipativen Führung auch wäre. Und jetzt ist eben die große Herausforderung, dass nicht all das, was ich mir auch denke und sage, auch genauso beim Mitarbeiter ankommt. Von daher sind eben, wo immer Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, auch Missverständnisse vorprogrammiert. Und das ist natürlich meine Aufgabe als Führungskraft, auch schon in der Kommunikation dafür zu sorgen, dass diese Missverständnisse möglichst gering gehalten werden. Ein ganz wichtiges Modell, das kennen Sie mit Sicherheit, um zu erklären, weswegen manche Dinge in der Kommunikation auch schieflaufen, ist das sogenannte Vier-Ohren-Modell oder Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Das werde ich auch in den Shownotes zu dieser Episode nochmal verlinken und auch Ihnen eine Abbildung mit hineintun. Die Shownotes finden Sie unter nachhaltigführen.blog/S01E09. Dennoch möchte ich nicht so ausführlich auf das Modell eingehen, da das mit Sicherheit vielen schon bekannt ist, wo es eben vier Ebenen in der Kommunikation gibt, neben der Sach- und Beziehungsebene, die auch schon in einem seiner Kommunikationsaxiome, hat er es genannt, Paul Watzlawick identifiziert hat, fügt eben Schulz von Thun noch die Selbstoffenbarung oder Selbstkundgabe und den Appell hinzu. Sie alle kennen wahrscheinlich das plakative Beispiel, wo Sie mit Ihrem Partner auf eine Ampel zufahren und der Partner sagt, Schatz, die Ampel ist rot, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal breittreten. Aber stellen Sie sich Folgendes vor, Sie sitzen gemeinsam mit Ihrer Frau am Frühstückstisch. Das ist ein schönes Beispiel, was ich neulich mal im Radio gehört habe. Und Ihre Frau sagt zu Ihnen, Schatz, du solltest unbedingt mal diese neue Diätmargarine probieren. Naja, was könnte bei Ihnen ankommen? Die reine Sachbotschaft könnte natürlich sein, Schatz, wir haben eine neue Diätmargarine, die schmeckt gut, möchte ich dir empfehlen. Deswegen solltest du sie probieren. Was könnte ankommen auf der Beziehungsebene? Naja, auf der Beziehungsebene sage ich immer was im Verhältnis zu meinem Gesprächspartner aus. Das heißt, da könnte vielleicht die Botschaft rüberkommen wie, du hast dich ganz schön gehen lassen in den letzten Jahren, tu mal ein bisschen mehr für deinen Körper, wobei das auch schon der Appell dahinter sein kann, achte ein bisschen mehr auf dich. Selbstoffenbarung wäre, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit, deswegen schau bitte mal, dass du gesündere Dinge isst. Also das ist dieses Kommunikationsquadrat. Und ich habe ehrlich gesagt lange Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass dieses Modell gar keine Handlungsanweisungen gibt. Das habe ich erst dann verstanden, als ich selber Teilnehmer bei Friedemann Schulz von Thun im Seminar war und er diese Modelle mal erläutert hat. Und ich habe immer versucht, vorher herauszufinden, was will mir das denn jetzt sagen? Was kann ich denn ganz praktisch tun in der Kommunikation? Und das ist ein erstes Learning für mich gewesen. Das Modell versucht eigentlich eher, Kommunikation im Nachgang zu erklären oder unmittelbar in der Situation darauf zu achten, welche Missverständnisse entstehen gerade, aber weniger Handlungsempfehlungen zu geben im Sinne von, wie kann ich sie ganz bewusst vermeiden. Dennoch ist das ein erstes wichtiges Grundmodell, wenn es um das Verständnis von Kommunikation geht. Wir wollen uns jedoch heute eher mal mit den anderen Fällen beschäftigen, nämlich Fragen stellen, gezielt informieren und dann auch überzeugen. Wobei das Thema gezielt informieren und zum Teil auch überzeugen durch das sogenannte Pyramidenprinzip, das hatte ich gerade schon mal angesprochen, auch in der nächsten Episode noch abgedeckt wird. Fangen wir also mal an mit dem Thema Fragen stellen. Was ist da wichtig? Naja, grundsätzlich, um da ruhig mal ganz praktisch zu antworten, gibt es beim Thema Fragen stellen mehrere Dinge, die Sie beachten sollten und auch Dinge, die Sie besser sein lassen sollten, weil die in der Kommunikation eher verwirren und keinen Sinn machen. Fangen wir mal an mit den Dingen, die Sie berücksichtigen sollten. Das erste ist mit Sicherheit eine gute Mischung von offenen und geschlossenen Fragen zu verwenden. Gerade wenn Sie Informationen vom Mitarbeiter bekommen wollen. Was sind offene Fragen? Das sind all die, die mit WEF anfangen. Also warum, was, wie. Wobei da gleich schon ein Aspekt drinsteckt, den Sie lieber sein lassen sollten. Nämlich die Frage nach dem Warum. Viele Menschen fühlen sich häufig in der Kommunikation angeschuldigt und angegriffen, wenn sie warum gefragt werden. Bei uns ist irgendwie seit Kindesbeinen diese trotzige Darum-Antwort sehr stark einprogrammiert. Von daher achten Sie ruhig mal darauf, wenn Sie danach fragen, wie Menschen da reagieren. Und bei vielen erzeugt die Warum-Frage Rechtfertigungsdruck. Wie beim Tatort, wenn Sie dem Verbrecher die Lampe ins Gesicht drehen und ihn ausfragen, warum haben Sie das gemacht? Dann reagieren Menschen da häufig eher abwehrend und sie bekommen vielleicht nicht die Informationen, die sie gerne hätten. Was können sie stattdessen machen? Häufig eignen sich Fragen, wo sie sagen, Mensch, aus welchem Grund sind sie denn so und so vorgegangen? Lassen Sie mich mal verstehen, was haben sie sich dabei gedacht? Was war ihre Motivation, das zu machen? Das sind häufig schönere, offene Fragen, mit denen sie Informationen bekommen können. Dann an der richtigen Stelle auch geschlossene Fragen, weil wir hatten gerade gesagt, mit offenen Fragen möchte ich Informationen bekommen. Mit geschlossenen Fragen möchte ich auch mal etwas absichern. Im Sinne von, habe ich Sie richtig verstanden, das können wir uns darauf vereinbaren, dass wir wie folgt vorgehen. Das sind ganz konkrete Beispiele für geschlossene Fragen, um eben auch Ergebnisse herbeizuführen. Was manchmal auch Sinn macht, sind sogenannte Skalierungsfragen. Skalierung heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlen Sie sich denn schon im Umgang mit der neuen Software? Gerade wenn eher schwammige Aussagen kommen vom Mitarbeiter, fühle ich mich noch nicht so wohl mit oder die Stimmung bei uns in der Abteilung oder im Team ist noch nicht so optimal, hilft sowas, auch Schulnotenskala, was immer Sie da möchten, um mal ein bisschen besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir denn? Skalierungsfragen. Häufig auch ein gutes Instrument sind zirkuläre Fragen. Zirkuläre Fragen heißt, sie bitten den Mitarbeiter, sich mal in die Perspektive eines anderen Kollegen hineinzuversetzen. Wenn Sie an der Stelle von Herrn Müller wären, wie hätten Sie denn das wahrgenommen, was Sie neulich im Workshop zu ihm gesagt haben? Kann ein Beispiel sein. Oder mal angenommen, Sie wären an meiner Stelle. Wie würden Sie denn die neue Kommunikationskampagne angehen? Das können Beispiele sein für zirkuläre Fragen. Eine weitere Frageart, die ich persönlich noch super finde, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, sind die sogenannten hypothetischen Fragen. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig und theoretisch, aber eine wahnsinnig schöne Frage. Die lautet nämlich, mal angenommen, wir würden Folgendes tun, wären Sie dann bereit, das Projekt zu unterstützen? Eignet sich vor allem dann gut, wenn Sie nicht richtig wissen, ein Mitarbeiter ist ein bisschen zögerlich, ist das jetzt wirklich ein berechtigter Einwand, den er bringt, also rational hinterlegt? Oder Sie alle auch kennen auch diese vorgeschobenen Vorwände, dass jemand sagt, ach, keine Zeit und das klappt alles nicht. Dann eignet sich die Frage ganz hervorragend. Können Sie entweder formulieren, mal angenommen, wir würden Ihnen die notwendigen Freiräume verschaffen, wären Sie dann bereit, uns zu unterstützen? Da muss jemand wirklich mal Farbe bekennen. Das hilft Ihnen wunderbar, so Einwände von Vorwänden zu unterscheiden. Oder, ich kann es noch ein bisschen offener formulieren, welche Voraussetzungen müssten Sie denn schaffen oder müssten wir denn schaffen, damit Sie bis Freitag das Projekt abschließen können? Also das ist häufig sehr, sehr gut geeignet, die sogenannte hypothetische oder auch Bedingungsfrage. Also offene und geschlossene Fragen hatten wir, zirkuläre Fragen, versetzen sich doch mal in die Perspektive von Skalierungsfragen, um Dinge besser verstehen zu können auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut ist denn die Stimmung im Projekt oder in der Abteilung? Und die Bedingungsfrage mal angenommen oder was müssten wir denn tun damit? Jetzt gibt es auch Dinge beim Thema Fragen stellen, die sollten Sie besser nicht machen in der Führung. Zumindest wenn Sie gezielt Informationen bekommen wollen. Dazu gehören die gerade schon angesprochenen Verhörfragen, also zu viel Warum, wo der Mitarbeiter dann eher verhalten reagiert und sich vielleicht angeschuldigt fühlt und in so eine Rechtfertigungsposition auch geht. Was Sie auch nicht machen sollten, sind Fragebatterien, sprich mehrere Fragen hintereinander abfeuern. Na, also, Herr Müller, wie sehen Sie das? Woran liegt das denn, das Problem? Was können wir jetzt konkret machen? Weil dann wird der Mitarbeiter entweder auf die erste Frage antworten und vielleicht die anderen danach gar nicht mehr hören oder vielleicht auf die letzte Frage antworten und die ersten Informationen bekommen sie nicht. Naja, und es wirkt auch wenig wertschätzend und nicht so richtig daran interessiert, was der Mitarbeiter zu diesem Punkt zu sagen hat. Genauso gerne genommen in der Praxis ist das Phänomen, dass wir eine Frage stellen und sie uns anschließend selbst beantworten. Herr Müller, wie sehen Sie denn den Verlauf des Projektes? Meiner Meinung nach sollten wir Folgendes tun. Naja, ist genauso Blödsinn, weil entweder bestätigt Müller sie dann nur mit einer sozial erwünschten Antwort, sagt, ja genau, Chef, sehe ich auch so. Oder fühlt sich eben auch wenig wertgeschätzt, weil er sich fragt, naja, interessiert sie jetzt meine Meinung überhaupt? In beiden Fällen ist es nicht optimal, sodass die Regel lautet, Aussage, Vorfrage ja, Aussage, Nachfrage bitte nein. Was Sie durchaus machen können, ist zu sagen, Mensch, Herr Müller, Folgendes habe ich im Projekt wahrgenommen. Wie sehen Sie das denn? Das macht durchaus Sinn, weil mit dieser vorgeschobenen Frage wollen wir dem Gesprächspartner ja häufig Orientierung geben bezüglich des Themas. Ne? Beispiel aus dem Privatleben. Mensch, Peter, wie fandst du denn den neuen James-Bond-Film? Also meiner Meinung nach war das viel zu viel Geballer und Sean Connery war sowieso besser als Daniel Craig. Ne, dann fragt sich Peter auch, ja, interessiert dich meine Meinung jetzt eigentlich noch? Sinn macht zu sagen, Peter, mich interessiert, wie du den letzten James-Bond-Film fandest. Meiner Meinung nach Folgendes, wie hast du es denn erlebt? Wesentlich wertschätzender dem anderen gegenüber. Ein Aspekt sollten Sie besser noch sein lassen beim Thema Fragestellen, nämlich zu viele Suggestiv- oder Alternativfragen stellen. Zum Beispiel, Herr Meier, warum haben Sie denn noch nicht mit Frau Schulz gesprochen? War sie nicht erreichbar oder hatte sie keine Zeit oder was ist los? Naja, wahrscheinlich wird sich der Mitarbeiter dann eine von den Antworten, die Sie ihm schon geliefert haben, aussuchen. Sie bekommen aber nicht mehr die Informationen, die Sie eigentlich gerne hätten. Von daher beim Thema Fragestellen bitte nicht machen, zu viele Fragen hintereinander rein, die sogenannten Fragebatterien. Auch Fragen nicht selber beantworten. Lieber erst eine Aussage treffen und anschließend die Frage stellen. Auch keine Verhörfragen im Sinne von, warum haben Sie das so gemacht? Und auch nicht zu viele Suggestiv- und Alternativfragen. Wenn Sie diese Dinge berücksichtigen, fahren Sie beim Thema Fragen stellen schon sehr, sehr gut. Naja, wenn ich jetzt Fragen gestellt habe, dann ist auch ein Punkt ganz, ganz wichtig, dass ich nämlich meinem Gegenüber sehr gut, wertschätzend, aktiv zuhöre. Und das vielleicht eine kleine Story. Ich habe auch lange gedacht, Mensch, aktives Zuhören, gerade so in den Trainings, das kennt doch eigentlich irgendwie schon jeder. Jedem ist auch irgendwie bewusst, wie das funktioniert. Und dann hatte ich mal ein ganz zentrales Erlebnis, wo ich wirklich nochmal gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich ist und dass eben mehr als nur bloßes Zuhören dazu gehört. Und zwar saß ich eines Abends mal mit einem Trainingsteilnehmer noch im Gastraum des Restaurants, des Hotels, wo wir waren. Und wir haben noch ein Bier getrunken. Und das war jemand, ich glaube, der kam aus dem Vertrieb. Und die Kernbotschaft ist, dieser Abend hat mich wahrscheinlich so viel Kraft gekostet wie mit Sicherheit eine ganze Trainingswoche. Weil dieser Teilnehmer nicht wirklich gut darin war, aktiv zuzuhören und auch mal auf das, was ich gesagt habe, einzugehen. Sprich, der hat in einer Tour eigentlich selber gesprochen. Ich konnte eigentlich nur was sagen, wenn er mal zwischendurch Luft geholt hat und dann ist er auch gar nicht darauf eingegangen, sondern hat sofort selbst weitergeredet. Und das war für mich ein ganz einprägsames Erlebnis, weil ich das so in dem Extrem noch nie zuvor gesehen hatte bei jemandem. Und das war so anstrengend, das hat so viel Kraft gekostet, dass ich froh war, als ich dann abends ins Bett gehen konnte. Und das war für mich nochmal so ein Schlüsselerlebnis, wo ich festgestellt habe, Mensch, aktives Zuhören und sei es nur auf das, was der andere sagt, einzugehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und zum aktiven Zuhören gehören eben zwei Dinge. Das Verbale, was ich machen kann, und das Nonverbale. Wenn Sie sich dafür noch besonders interessieren für das Thema aktives Zuhören, empfehle ich Ihnen einen ganz hervorragenden Podcast. Und zwar war das eine Episode des Neuwerts FM Transformer Podcasts von Ingo Stoll. Dort hat er den, ich glaube, ich habe den in einem der vorherigen Episoden schon mal erwähnt, Marc Hoffmann interviewt. Marc Hoffmann bezeichnet sich selber, glaube ich, als Wirtschaftsprofiler und ist Kommunikationsexperte und hat ein sehr schönes Bild beschrieben zum Thema Zuhören. Er sagte nämlich, mein Chinesisch ist nicht besonders gut, aber er sagte, dass in China es ein sehr interessantes Schriftzeichen für Zuhören gibt, was sich aus vier weiteren Zeichen zusammensetzt. Und das sind die Zeichen für Ohr, ganz klar, für Hören, dann aber auch Auge, weil ich nehme auch all das beim Zuhören wahr, was ich sehe. Dann das Herz, weil auch immer Gefühle mitschwingen und eine Rolle spielen. Und dem Symbol für ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das fand ich persönlich ein sehr, sehr schönes Bild, was auch nochmal mein Verständnis von aktivem Zuhören weiter untermauert hat. Also, dass immer das, was ich sehe, was ich fühle, was ich höre, eine Rolle spielen und ich eben auch dem anderen meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken sollte. Das ist zwar in der heutigen Zeit, wo wir nicht viel Zeit haben, mit Sicherheit eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine tolle Möglichkeit, enorme Wertschätzung auch zu signalisieren dem Mitarbeiter und dadurch auch positiv auf die Motivation zu wirken. Das hatten wir gerade schon gesagt, aktives Zuhören hat verbale und nonverbale Komponenten. Was gehört verbal dazu? Naja, das, was wir gerade gemacht haben, Fragen stellen. Nachfragen, interessiert fragen, ist eine der wichtigsten Formen des aktiven Zuhörens. Herr Müller, Sie haben gerade gesagt, die Kommunikation im Projekt ist derzeit nicht optimal. Was genau stört Sie denn? Oder welche Ansatzpunkte sehen Sie denn da? Oder einfach nur, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich wünschen, dass die Kommunikation im Team zukünftig noch besser läuft? Weil dann kann Herr Müller wieder ansetzen und fühlt sich noch besser verstanden. Eine andere Möglichkeit ist das Paraphrasieren, bedeutet das Gesagte in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Herr Müller, ich habe verstanden, dass die Kommunikation im Team noch nicht optimal verläuft. Ist das richtig? Eine andere Möglichkeit ist, Dinge zusammenzufassen. Herr Müller, ich habe jetzt mitgenommen, gibt drei Punkte, die Sie in der aktuellen Zusammenarbeit im Team stören. Das eine ist die noch nicht optimale Kommunikation. Das zweite ist die Projektstruktur, die noch nicht optimal ist. Und zudem gibt es Probleme mit der Software, die Sie für die Kommunikation im Team einsetzen. Habe ich das richtig verstanden? Eine weitere Möglichkeit wäre, neben Fragen, das Gesagte wiedergeben, zusammenfassen, Schlussfolgerungen anzustellen. Also das zu interpretieren, was der Mitarbeiter sagt. Herr Müller, ich habe das Gefühl, dass Sie wirklich unzufrieden sind innerhalb des Teams und sich da auch eine deutliche Verbesserung in der Kommunikation und auch der gesamten Kultur wünschen. Ist das richtig? Da ist natürlich immer die Gefahr, dass jemand sagt, nein, aber dann habe ich auch einen Anhaltspunkt und kann da weiterreden. Also verbal aktiv zuzuhören ist der erste wichtige Schritt. Das zweite ist das nonverbale aktive Zuhören. Und da gehört natürlich die Gestik dazu. Wie reagiere ich? Was mache ich mit den Händen? Wie setze ich die ein? Meine ganze Körpersprache. Dann auch das Thema Mimik. Was mache ich mit dem Gesicht? Und was gehört auch dazu, sich Notizen zu machen? Weil insgesamt ist gerade die nonverbale Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um eigene Gefühle auch auszudrücken und Interesse zu bekunden an dem, was der andere sagt. Deswegen ist das Thema aktives Zuhören so wichtig. Dann hatten wir gesagt, dass neben Fragen stellen und aktivem Zuhören auch die gezielte Informationsweitergabe wichtig ist, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Da möchte ich gern in der nächsten Episode zum Thema Pyramidenprinzip weiter aufsetzen. Vielleicht ganz kurz schon mal als Teaser. Wir hatten gesagt, das Pyramidenprinzip arbeitet mit Kernbotschaften, weil eben auch die Wissenschaft herausgefunden hat, je mehr Struktur ich anderen Menschen mitgebe im Gespräch und je mehr Orientierung sie haben, umso besser können sie mir folgen im Gespräch und umso besser können sie sich auch Dinge im Nachgang merken. Und die Kernbotschaft dient eben dazu, auch dem Zuhörer oder Empfänger meiner Botschaft eine gute Orientierung, ein Big Picture zu geben, sodass er alles, was danach kommt, besser einordnen kann. Von daher ist das Pyramidenprinzip ein ganz wesentliches Instrument, wenn es darum geht, Informationen strukturiert rüberzubringen. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Thema, was ich persönlich in der Kommunikation ganz, ganz wichtig finde, nämlich das Thema Überzeugen. Und bevor wir zum Überzeugen kommen, es gibt noch ein Thema, was sowohl mit Informieren als auch Überzeugen zusammenhängt, nämlich das Thema Feedback geben. Feedback ist ganz, ganz wichtig, damit andere auch feststellen, in ihrem Verhalten oder in ihrer Leistung, was sind denn die Dinge, die noch nicht optimal laufen und die ich vielleicht bei mir verbessern kann? Oder auch, und das ist noch wichtiger, weil sonst Führung häufig zu defizitorientiert ist. Was sind denn meine ganz persönlichen Stärken, die ich noch weiter ausbauen und einsetzen kann? Und zum Thema Feedback möchte ich auch mit Ihnen in einer der folgenden Episoden nochmal genauer ins Gespräch kommen, nämlich in Episode 15. Da wird es explizit darum gehen, wie kann ich Feedback geben, wie kann ich Konflikte ganz gezielt ansprechen. Von daher seien Sie da bitte noch ein wenig geduldig. Das werden wir in einer der nachfolgenden Episoden dann ausführlich behandeln. Jetzt aber zum Thema Überzeugen als letztem wichtigen Aspekt im Bereich der Kommunikation. Weil ich möchte mich auf einzelne Aspekte jetzt hier beschränken und dann da lieber ein bisschen in praktische Formulierungen reingehen, als das ganze Feld der Kommunikation mit Ihnen aufzurollen. Beim Thema Überzeugen möchte ich Ihnen gern 8 sehr konkrete Stilmittel mitgeben, die Sie im Gespräch ganz praktisch einsetzen können. Vielleicht kurzen Background dazu und Ausflug in die Forschung. Dazu gibt es ein sehr interessantes Buch von einem Psychologen namens Robert Cialdini. Vielleicht haben Sie das auch schon gehört. Nennt sich Die Psychologie der Überzeugung. The Psychology of Influence im Englischen. Wichtig ist, mir ganz persönlich, wenn wir über Überzeugung sprechen, dann soll es nicht um Manipulation gehen, weil Manipulation würde für mich bedeuten, dass ich den Mitarbeiter versuche, für ein Ziel zu gewinnen, was er normalerweise nicht zu seinem eigenen machen könnte. Während Überzeugung heißt eher für mich, dass ich den Mitarbeiter versuche, für ein Ziel zu gewinnen, für das ich auch selber begeistern kann und wo er mit voller Überzeugung und mit vollem Einsatz dahinter stehen kann. Wichtig für die Techniken, die wir uns gleich anschauen werden, ist, dass Cialdini in seinem Buch so 6 grundlegende Prinzipien beschreibt, wie sich andere Menschen überzeugen lassen. Und auch die lassen sich schon sehr konkret auf die Führung übertragen. Wir wollen es aber nachher noch auf der Gesprächsebene vertiefen. Diese 6 Prinzipien, die Cialdini beschreibt, sind Wechselseitigkeit, dann soziale Validierung, nennt er das. Dann Knappheit, Autorität, Sympathie und Konsistenz. Ja, zum Thema Konsistenz haben wir auch schon was im Bereich Führungsstrategien uns angeschaut. Nämlich, dass es wichtig ist, da konsistent, berechenbar, transparent zu sein als Führungskraft. Insbesondere, wenn es um das Führungsverhalten geht, hatten wir gesagt, weil der Führungsstil ändert sich immer ein bisschen in Abhängigkeit von der Situation. Aber wenn ich konsistent in meinem Verhalten bin, langfristig, dann kann ich dadurch andere Menschen auch überzeugen, weil die mir mehr Vertrauen entgegenbringen werden. Auf der anderen Seite ist auch Sympathie ein ganz, ganz wichtiger Überzeugungsfaktor. Da möchte ich nochmal auf das Interview von Ingo Stoll mit Marc Hoffmann verweisen. Da spricht er auch dezidiert darüber und hat sich auch mal beim FBI schulen lassen. Das ist ein sehr spannender Aspekt in diesem Interview. Und auch die haben herausgefunden, dass Sympathie eigentlich langfristig viel erfolgreicher ist als das Foltern von Verbrechern. Sodass eben, und das möchte ich nicht Verbrechertum mit Mitarbeiterführung vergleichen, nur überlegen Sie mal, wir tun uns alle wahnsinnig schwer damit, Menschen nicht in irgendeiner Form zu folgen oder einen Gefallen zu tun, die uns sympathisch sind. Und wie können wir Sympathie erzeugen? Naja, Sympathie entsteht häufig zum einen durch Ähnlichkeit, zum anderen aber auch durch sympathisches Verhalten dem anderen gegenüber. Weil genauso schwer, wie wir uns damit tun, jemandem, den wir sympathisch finden, einen Gefallen auszuschlagen, genauso schwer tun wir uns damit, jemanden nicht sympathisch zu finden, der uns immer sehr freundlich, wertschätzend, sympathisch gegenüber auftritt. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, auch für Sie, dann ein gesundes Menschenbild auch an den Tag zu legen. Wer Menschen beschäftigt, muss sich nicht nur mit Menschen beschäftigen, sondern sollte auch Menschen mögen. Und wenn Sie eben mit einer gesunden Ich bin okay, du bist okay Einstellung anderen Menschen begegnen und sehr wertschätzend mit ihnen umgehen, immer nach unserem Grundsatz, konsequent in der Sache, respektvoll, wertschätzend zum Menschen, dann werden Sie gute Chancen haben, da auch als sympathisch wahrgenommen zu werden. So viel vielleicht zur praktischen Anwendung dieses Prinzips in der Führung. Natürlich lassen wir Menschen uns auch von Autorität überzeugen. Autorität muss aber nicht immer formale Positionsmacht sein, sondern kann einfach auch sein, jemand hat wichtige Informationen, viel Erfahrung in einem Bereich oder es gelingt ihm oder ihr eben aufgrund anderer Qualitäten, die er hat, da als Autorität für einen bestimmten Bereich wahrgenommen zu werden. Das zeigt auch die Forschung, die das dann natürlich an bestimmten Symbolen festmacht, dass wir beispielsweise eher Menschen mit Anzug und Krawatte über eine rote Ampel folgen als jemandem mit kurzer Hose und Flipflops. Von daher gibt's immer noch bestimmte Autoritätssymbole, an denen wir uns orientieren, weil wir haben's alle Zeit unseres Lebens gelernt, von Kindesbeinen an, dass es eben Sinn macht, bestimmten Autoritäten zu folgen. Sei das der Polizist, der Lehrer, der Professor vielleicht in der Universität, Ärzte, was auch immer. Von daher sind wir da immer noch sehr stark drauf gepolt. Was auch wichtig ist, gemäß Cialdini, ist das Thema soziale Validierung. Was heißt das? Klingt erstmal ein bisschen theoretisch. Heißt, dass wir uns gerne davon überzeugen lassen, was andere auch tun. Und für Sie als Führungskraft ist das ein enorm wichtiger Faktor, wenn es um vorbildliches Verhalten geht. Das heißt, wenn Sie sich entlang der Werte eines Unternehmens verhalten, Dinge vorleben, naja, dann lassen sich Menschen eben davon, und das ist dann psychologisch erwiesen, auch überzeugen. Und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Dinge auch entsprechend selber erstmal zu machen, bevor ich sie von anderen einfordere. Knappheit beschreibt Cialdini auch noch als Überzeugungsprinzip. Naja, das lässt sich natürlich vor allem so im Bereich der Werbung nutzen. Denken Sie mal dran, Home Shopping Europe, nur noch 12 Artikel verfügbar, oder Sie gehen ins Geschäft und suchen sich einen schönen Schuh, einen schönen Anzug, eine tolle Krawatte aus, einen Schal, was auch immer Sie da mögen, eine Bluse, und dann sagt der Verkäufer, die Verkäuferin, ah, das ist aber das letzte Stück, das kann ich Ihnen maximal noch 2 Stunden zurücklegen. Naja, es wirkt auf viele Menschen sehr überzeugend, diesen Aspekt der Knappheit zu haben. Wie könnte ich das in der Führung nutzen? Glaube ich, eins der von den 6 am schwersten anzuwendenden Prinzipien, gerade wenn wir über auch partizipative, kooperative Führung auf Augenhöhe reden. Ich kann das natürlich für Deadlines nutzen, weil Sie alle wissen, da haben wir auch in der Episode zum Selbst- und Zeitmanagement drüber gesprochen. Häufig braucht man so viel Zeit, wie man hat. Von daher macht es auch Sinn, sich bestimmte Ressourcen auch mal selber zu verknappen. Und ein weiteres Prinzip, was Cialdini betont, ist das Thema Wechselseitigkeit. Das ist ein ganz, ganz zentrales, weil das Thema Wechselseitigkeit schon von Kindesbeinen an bei uns Menschen wirklich verankert ist. Wir alle haben gelernt im Laufe unseres Lebens, dass es Sinn macht, wenn uns jemand mal einen Gefallen tut, diesen zu erwidern. Es sei denn, ich bin so ein Schmarotzer, der das alles als gegeben hinnimmt, sind aber die wenigsten so von ihrer Erziehung her. Von daher ist das etwas, was ich bewusst auch mal nutzen kann, indem ich anderen Menschen kleine Gefallen tue und weniger in der Absicht, dann hinterher etwas Großes einzufordern. Aber wir Menschen haben dann doch gelernt, dass es Sinn macht, da jemandem auch mal etwas zu erwidern, sodass ein gutes Geben und Nehmen win-win-seitig entsteht. Von daher ist das Thema Wechselseitigkeit ein ganz, ganz wichtiges soziales Prinzip, was ich eben nutzen kann, um zu überzeugen. Naja, und wenn ich diese Prinzipien, die Cialdini beschreibt, jetzt auch mal in konkrete Stile gieße, die ich im Gespräch nutzen kann, dann kommen da 8 Stilmittel heraus, die ich Ihnen gerne noch mal kurz zum Abschluss beschreiben möchte. Die finden Sie auch als Grafik in den Shownotes zu dieser Episode unter nachhaltigführen.blog/S01E09. Und die sind mir deswegen besonders wichtig, weil Sie sie auch nutzen können, um die Führungsstile, über die wir uns unterhalten haben, in einer der vorherigen Episoden ganz konkret im Gespräch eben mit Leben zu füllen. Und 4 dieser Stile würde ich eher einem anleitenden oder anweisenden Führungsstil zuordnen, und die anderen Stilmittel sind für mich eher partizipativer Natur. Weil wir hatten ja auch gesagt, im Führungsgespräch gilt, wenn etwas nicht läuft, gucke ich mir immer an, liegt es an der Aufgabe oder eben an der Motivation, und wenn es eher an der Qualifikation für die Aufgabe liegt, naja, dann muss ich wohl eher noch ein bisschen erklären, informieren, anleiten. Liegt es eher an der Motivation, muss ich eher einbinden, mit dem Menschen arbeiten, das war ja unsere Grundvorstellung situativer Führung. Und typischerweise hatten wir auch gesagt, starte ich immer irgendwo in der Mitte und dann ist es eher die Kunst mit ein bisschen Erfahrung, immer situativ zu gucken, was muss ich jetzt eher machen, aber nicht das eine oder das andere, sondern in der Praxis fließt es häufig zusammen im Gespräch. Okay, diese 8 Stile möchte ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen und jeweils auch ein Beispiel dazu geben. Und wir fangen mal an mit den 4, die eher anweisend, anleitend sind. Ein Stil davon, den machen Sie alle täglich, der nennt sich nämlich rationales Überzeugen. Rationales Überzeugen heißt, dass ich Fakten, Daten, Argumente anführe, um andere Menschen von etwas zu überzeugen. Nun nehmen wir ein konkretes Beispiel. Sie haben ein Projekt, was Sie gerne einem Mitarbeiter übertragen wollen. Da geht es darum, einen Workshop für die Neugestaltung der Strategie zu planen und auch durchzuführen. Und dann könnten Sie zu dem Mitarbeiter sagen, naja, wir sehen ja, die Märkte verändern sich so und so. Und deswegen ist es jetzt notwendig, dass wir unsere bestehende Strategie, die es seit 5 Jahren gibt, auch neu anpassen. Dafür möchten wir Folgendes machen. Und da wir da ein bisschen Vorlauf für brauchen, organisieren Sie doch bitte in 3 Wochen einen Workshop. Ja, das wäre eher so mit Argumenten, vielleicht auch Zahlen, Daten, Fakten, das Ganze nochmal zu hinterlegen. Die Beispiele jetzt immer in Kurzform. Was ich auch machen könnte, neben diesem rein rationalen Überzeugen, ist legitimieren. Legitimieren heißt, ich präsentiere eine Lösung nicht aufgrund meiner eigenen Überlegungen, sondern berufe mich auf andere Quellen, Autoritäten, was auch immer. Dann würde ich beispielsweise sagen, Herr Schulz, unser Vorstand hat entschieden, dass wir eine neue Strategie erarbeiten wollen. Und es wurde festgelegt, dass hierfür ein Workshop gemacht werden soll, den Sie bitte organisieren. Das heißt, ich berufe mich auf Dritte. Funktioniert in manchen Situationen wunderbar, insbesondere dann, wenn ich in einer bestimmten Situation, wo es vielleicht zeitkritisch ist oder es um ein Fehlverhalten auch geht, gar nicht groß Diskussionen zulassen möchte. Ganz plakatives Beispiel, Sie haben einen Mitarbeiter beim Alkoholgenuss in der Produktion erwischt. Ja, dann würden Sie relativ zügig sagen, lieber Mitarbeiter, gemäß Ihres Vertrages ist das eindeutig verboten oder unsere Regelung XY sieht vor, in der Produktion und im gesamten Unternehmen wird kein Alkohol während der Arbeitszeit konsumiert. Und ne, dann folgen die entsprechenden Konsequenzen. Das wäre also das Berufen auf eine Regelung beispielsweise. Ich könnte aber auch sagen, Professor XY als Koryphäe für neuronales Marketing sagt, ne, je stärker ich den Kunden in den Erstellungsprozess des Produktes mit einbeziehe, umso höher ist die Kaufwahrscheinlichkeit. Mal als ein Beispiel. Oder Studien zeigen, Prozess XY sieht vor, dass wir das und das machen. Das sind alles Beispiele, wo ich legitimiere. Geht auch mit rechtlichen Bestimmungen. Na, aufgrund der Novellierung des Gesetzes XY ist es notwendig, dass wir ab sofort in unseren Fabriken Folgendes tun. Das ist basiert eher auf dem Prinzip der Autorität, auch nach Cialdini. Was habe ich noch auf der Ebene des anleitenden Führungsstils? Na, was ich auch machen kann, ist, Konsequenzen aufzuzeigen. Das geht ein wenig in rationales Überzeugen, ist aber schon noch eine Stufe, ja, konsequenter, bisschen druckvoller, dass ich sage, ne, ich bitte Sie, diese Präsentation bis morgen um 9 fertigzustellen. Das kann ich durchaus dann positiv spielen. Dann haben Sie auch die Chance, morgen früh im Vorstandsmeeting Ihren Teil selber vorzustellen und sich da auch mal zu zeigen vor dem Vorstand. Oder ich sage, ne, wir hatten jetzt schon 2-mal darüber geredet, dass Sie bitte folgendes Verhalten unterlassen. Wenn Sie es nochmal tun, muss ich Ihnen auch eine Abmahnung aussprechen. Wäre auch eine Konsequenz, die ich an der Stelle nennen kann. Dann gibt es einen letzten Stil, der nennt sich Berufen auf Werte. Das bedeutet, dass ich nicht Argumente oder andere Personen oder Konsequenzen anführe, um jemanden zu überzeugen, sondern mich auf gemeinsam geteilte Werte berufe. Zum Beispiel, wenn Kundenorientierung bei Ihnen im Unternehmen wichtig ist. Ne, dann würde ich sagen, Müller, ich möchte, dass Sie gerne einen Strategie-Workshop organisieren, in dem wir überlegen, wie wir unseren Kunden zukünftig noch bessere, noch schnellere, noch flexible Lösungen anbieten können, weil eben das Kundenbedürfnis immer wichtiger wird in letzter Zeit. oder berufen auf Werte kann eben auch sein. Mal angenommen, Sie haben zwei Mitarbeiter, die einen Konflikt miteinander haben und Sie sagen zu den Mitarbeitern, naja, ich habe festgestellt, Folgendes ist aufgefallen, da leidet auch die Motivation des ganzen Teams drunter, wenn Sie beide da immer in Streitgesprächen sich befinden, deswegen lassen Sie das bitte zukünftig sein und machen Folgendes. Dann wäre das Thema Teamorientierung als Wert dahinter. Das heißt, was immer Sie da als Wertegerüst haben für Ihr Unternehmen, wie Vertrauen beispielsweise, Teamorientierung, Kundenorientierung, können Sie wunderbar anführen, um sich eben auf diese Werte hinterher auch zu berufen als gemeinsames Wertegerüst. Denn es gilt auch, wenn jemand bei Ihnen sich vertraglich bindet und unterschreibt, dann kann ich schon davon ausgehen, dass er sich in diesen Werten auch versammelt. Sonst, das wissen Sie selber, wird es langfristig schwierig, auch für beide Seiten da gut zusammenzuarbeiten. Das sind also die etwas anweisenden, anleitenden, eher aufgabenorientierten Stile. Sprich, rationales Überzeugen, legitimieren, Konsequenzen aufzeigen oder sich auch, das ist schon ein bisschen weicher, und der Übergang zu den partizipativen Stilen auf Werte berufen. Was sind jetzt die partizipativen Stile? Naja, der langfristigste davon ist die Bildung von Allianzen zu anderen Menschen. Das basiert sehr stark nach Cialdini auf Themen wie Wechselseitigkeit und Sympathie. Und damit ist nicht gemeint, dass ich mich mit jemandem gegen einen anderen verbünde, gegen den. Ich kann das natürlich sagen, dass ich sage, Mensch, Herr Müller, ich möchte gerne, dass wir mal über unsere Strategie nachdenken. Was haben Sie denn für eine Idee, wie wir Herrn Schulze gemeinsam überzeugen können, mal einen gemeinsamen Workshop dazu zu machen? Dann kann ich da natürlich eine Allianz schmieden. Es ist aber eher damit gemeint, dass ich sage, Mensch, Herr Müller, Sie sind ein wahnsinnig qualifizierter Mitarbeiter. Ich erlebe Sie hier richtig motiviert, Dinge vorantreibend. Ich möchte Sie gern langfristig als meinen Stellvertreter aufbauen und würde gern mal mit Ihnen darüber reden, wie wir da unsere Zukunft noch gut gemeinsam gestalten können und hier viele Tore für das Unternehmen zusammenschießen. Das wäre also eher so ein langfristiger Aufbau einer gemeinsamen Allianz. Immer für gemeinsame Ziele für das Unternehmen, nicht gegen andere. Das ist was, wo sich Mitarbeiter auch sehr, sehr stark von überzeugen lassen. Ich muss dann natürlich, und da spielt wieder die Konsistenz rein, dem auch Taten folgen lassen. Und es ist schwer, das erst in dem Moment zu machen, wo ich überzeugen möchte. Sondern das ist wirklich eher ein langfristiger Stil. Sonst wird das schnell nach dem guten Goethe, spüre ich Absicht, bin ich verstimmt, als manipulativ angesehen. Was kann ich aber stattdessen machen? Die Allianzbildung hat eine kurzfristige Schwester, die nennt sich Austausch. Der Austausch wäre, du tust mir einen Gefallen und ich mache was für dich. Herr Müller, ich weiß, dass Sie im Moment wahnsinnig viele Projekte haben, in denen Sie sehr engagiert mit viel auch Zeitdruck und Engagement arbeiten. Dennoch möchte ich, dass Sie unseren nächsten Strategie-Workshop vorbereiten. Und dafür verspreche ich Ihnen auch, dass gerade die administrativen Anteile in zwei Ihrer Projekte an Herrn Huber ausgelagert werden, sodass Sie genügend Freiraum haben, um sich auch um diesen wichtigen Workshop zu kümmern. Das wäre eine Möglichkeit für Austausch. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nach dem Prinzip der Wechselseitigkeit, jemandem auch mal kleine Gefallen zu tun und dann aber gar nicht darauf zu verweisen, sondern einfach mal eine Frage zu stellen, Mensch, Müller, können Sie mir einen Riesengefallen tun und die Organisation unseres nächsten Strategie-Workshops übernehmen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass da jemand auch an der Stelle nicht Nein sagen wird. Das ist aber schon an der Grenze des Manipulativen, deswegen mit Vorsicht genießen. Sehr manipulativ ist noch ein neunter Stil, der nicht in der Abbildung mit drauf ist, die Sie dann in den Shownotes finden. Und der nennt sich Einschmeicheln. Den hören wir aber sehr, sehr oft. Ne Müller, Sie sind doch unser Organisationstalent. Wollen Sie nicht den Strategie-Workshop ausrichten und organisieren? Das ist schon wirklich sehr manipulativ. Funktioniert aber dennoch, wenn Sie auch mal an das Persönlichkeitsmodell aus einer der letzten Episoden zurückdenken, bei vielen Menschen erstaunlich gut. Was es noch gibt, ist ein Stil namens Beratung. Beratung heißt im Kern, dass ich jemand anderem Hinweise gebe, ihm dann aber selber die Entscheidung überlasse. Indem ich sagen würde, Mensch, Herr Müller, für uns wird es wahnsinnig wichtig werden, in der Zukunft über unsere Strategie und die Kundenbearbeitung nachzudenken. Und deswegen fände ich wahnsinnig klasse, wenn wir mal uns gemeinsam um die Ausrichtung eines Workshops kümmern würden. Ich würde da auch mit Ihnen gemeinsam die Agenda erarbeiten und so die groben Richtlinien festlegen. Und ich fände es toll, wenn Sie sich operativ um die Organisation des Ganzen kümmern würden. Und denken Sie doch mal drüber nach, ob Sie da Lust drauf haben, diese Aufgabe zu übernehmen. Ne, da würde ich jemandem eher vielleicht auch mal einen Ratschlag geben, auch in Richtung Feedback, im Sinne von, Mensch, Herr Müller, neulich ist mir aufgefallen, in dem letzten Strategie-Workshop haben Sie Folgendes gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es bei der Kollegin Schulze nicht so gut angekommen ist. Denken Sie doch mal drüber nach, wie Sie da für die Zukunft mit umgehen können. Aber ich ordne nicht irgendetwas an, sondern binde den anderen eher ein und er oder sie entscheidet dann anschließend selbst, ob er das machen und wie er oder sie damit umgehen möchte. Das ist mit Beratung gemeint. Und dann gibt es noch einen Stil, den letzten, den wahrscheinlich weichesten von allen acht, der nennt sich persönliche Bitte. Da würden Sie wirklich sagen, Mensch, Herr Müller, ich habe einen riesen Kapazitätsengpass in nächster Zeit und Sie wissen, unser Strategie-Workshop steht an. Deswegen würde ich Sie wirklich bitten, den mit mir gemeinsam zu organisieren. Wir stellen auch sicher, dass Sie da die Zeit für haben werden. Bitte seien Sie so gut und tun mir den Gefallen. Und das trauen sich aber viele Menschen nicht, das auszusprechen, auch wenn das ein sehr machtvolles Instrument ist. Gerade wenn ich eine gute Allianz mit jemandem habe, das war ja unser einer Stil Allianzbildung, dann kann ich nämlich schnell mal eine persönliche Bitte aussprechen. Mensch, Ingo, kannst du mal Folgendes für mich machen? Weil dann weiß Ingo auch, ja, wenn der Sebastian fragt, dann wird das wohl notwendig sein. Sprich, ich brauche gar nicht mir die Zeit nehmen, einen von den anderen 6 Stilen noch anzuwenden, die noch übrig bleiben. Und Ingo wüsste, der Sebastian wird es auch für mich tun und ist deswegen noch überzeugter, das zu machen. Von daher, die Kombination kann sehr, sehr erfolgreich sein. Jetzt hatten wir aber gerade gesagt, viele Menschen trauen sich häufig nicht, diese Bitte auszusprechen. Woran liegt das? Ein Grund kann natürlich sein, ganz banal, sie haben Angst, dass der andere Nein sagt und würden diese Ablehnung auch als persönliche Kränkung empfinden. Das ist schon auch ein Grund, der bei vielen Menschen an der Stelle eine Rolle spielt. Was könnte noch sein? Naja, es könnte noch sein, ich mache mich ja vom anderen abhängig und der könnte auch wieder was von mir einfordern und dann stehe ich an seiner Schuld. Das wollen viele Menschen auch nicht. Und ein dritter Grund ist, naja, wenn ich jemand anderen schon bitte und er könnte es auch abschlagen und ich bin ein Stück weit auf ihn angewiesen, ich muss ja erstmal eigene Schwäche auch eingestehen und zugeben, dass ich es alleine nicht hinkriege. Und da können Sie sich vorstellen, das fällt vielen Menschen auch sehr, sehr schwer. Dennoch, wenn wir da gute, wertschätzende, langfristige Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, dann ist das ein wahnsinnig hilfreiches Instrument, um auch andere Menschen von etwas zu überzeugen. Von daher, denken Sie doch mal drüber nach, selber, wie viele von diesen 8 Stilen Sie anwenden in der täglichen Arbeit. Wir hatten die 4 eher anweisenden, anleitenden, aufgabenorientierten, sprich rationales Überzeugen, da behaupte ich mal, das machen Sie alle, legitimieren, also mich auf andere berufen, Konsequenzen aufzeigen und berufen auf Werte und dann die 4 eher mitarbeiterorientierten, partizipativen, Allianzbildung, Austausch, Beratung und persönliche Bitte. Wie viel davon machen Sie wirklich selber auch im Tagesgeschäft? Und die meisten Menschen antworten häufig, ja, so 3 bis 4 davon vielleicht. Das ist ein guter Durchschnitt. Dennoch, je nach Persönlichkeitstyp, auf den Sie treffen, wirken auch aus der Erfahrung einzelne dieser Stile mehr oder weniger. Und wahrscheinlich neigen Sie auch in Abhängigkeit Ihrer eigenen Persönlichkeit dazu, einzelne von diesen Stilen mehr oder weniger einzusetzen. Von daher ist eine gute Reflexionsaufgabe für Sie, da nochmal drüber nachzudenken, welche davon setze ich denn ein? Woran könnte das liegen, dass ich die bevorzuge? Was würde denn bei meinen Mitarbeitern gut funktionieren oder was hat in der Vergangenheit gut geklappt? Was kann ich da noch stärker machen? Und dann gilt natürlich auch, je nach Aufgabe sind einzelne dieser Stile mehr oder weniger sinnvoll. Ne, wenn es richtig brennt und kritisch ist, dann ist es vielleicht weniger angebracht, über die persönliche Bitte zu kommen. Vielleicht muss ich dann eher wirklich eine klare Ansage machen und auch mal legitimieren, dass jetzt was auch gemacht werden muss. Von daher, immer in Abhängigkeit von der Situation entscheiden Sie dann, was gerade passt und nicht. Und natürlich treten diese Stile auch in der Praxis nicht in Reinform auf. Das haben Sie auch bei meinen Beispielen gerade schon gemerkt. Manchmal spielt da noch durchaus so ein zweiter, dritter Stil mit rein. Und das ist auch gerade ein Erfolgsinstrument und ein Erfolgsfaktor, einzelne dieser Stile gezielt miteinander zu kombinieren, wenn Sie jemanden überzeugen wollen. Von daher denken Sie doch mal für vielleicht wichtige Gespräche in nächster Zeit darüber nach, welche dieser Stilmittel kann ich denn mal ganz bewusst einsetzen? Immer mit dem gemeinsamen Ziel im Hinterkopf, nie um zu manipulieren, das ist ganz wichtig, aber schon den anderen für auch eine gemeinsame Sache zu gewinnen. Ja, von daher haben wir heute im Bereich der Kommunikation mal ein paar Themen angerissen, die in der Führung wichtig sind. Das erste war entlang unseres Sender-Empfänger-Modells als Grundlage das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun, was uns eher hilft zu verstehen, warum vielleicht Missverständnisse entstanden sind. Darauf aufbauend haben wir uns dann gekümmert um das Thema Fragen stellen. Denn wenn ich Informationen bekommen will oder auch bewusst partizipativ, mitarbeiterorientiert führen möchte, dann sind Fragen ganz wichtig. Da haben wir uns überlegt, was kann ich tun, was sollte ich vielleicht auch lieber lassen. Insbesondere das Thema Aussage, Nachfrage, da denken Sie nochmal drüber nach und beobachten vielleicht auch mal bei sich und anderen. Neigen Sie dazu, sich Fragen selber zu beantworten? Welche Fragen sollten Sie stellen? Offene Fragen. Versuchen Sie mal bewusst diese hypothetische oder Bedingungsfrage auch zu nutzen und natürlich geschlossene Fragen, um Dinge dann auch abzusichern. Dann haben wir gesagt, aktives Zuhören ist ganz wichtig. Behalten Sie da vielleicht das Bild des chinesischen Schriftzeichens mit Auge, Ohr, Herz und ungeteilter Aufmerksamkeit mal im Hinterkopf für Ihr nächstes Führungsgespräch. Dann haben wir uns schon mal damit beschäftigt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Das Thema gezielt informieren und auch noch überzeugen mit dem Pyramidenprinzip. Da war der wichtige Aspekt Kernbotschaft. Versuchen Sie einfach mal ganz konkret Ihre nächsten Gespräche, die Sie führen, immer mit einer Kernbotschaft zu starten. Die Kernbotschaft ist, wie gesagt, ein ganzer Satz, der Ziel und Inhalt Ihres Gespräches bereits vorwegnimmt. Also wie bei unserem Gespräch mit dem Strategieworkshop: Herr Müller, ich möchte Sie heute dafür gewinnen, im März die Organisation und Ausrichtung unseres Strategieworkshops zu übernehmen. Dann hat Herr Müller schon mal völlige Orientierung, was ihn in dem Gespräch erwartet und kann alles das, was danach kommt, besser in das Big Picture einordnen. Und zum Schluss haben wir uns nochmal mit dem Thema Überzeugungsstile beschäftigt. Sie haben mal die 6 Prinzipien nach Cialdini kennengelernt. Wechselseitigkeit, Knappheit, soziale Validierung, Autorität, Sympathie und Konsistenz. Haben auch schon mal überlegt, was könnten die für Führung heißen und sind dann aber noch eine Ebene tiefer gegangen auf die Gesprächsebene. Haben 8 konkrete Stile kennengelernt, die Sie für Ihre Gespräche einsetzen können. Eher mitarbeiterorientierte, partizipative, dann auch eher anleitende, aufgabenorientierte. Von daher versuchen Sie doch mal, die in den nächsten Gesprächen bewusst einzusetzen. Ja, das soll, glaube ich, auch mal reichen rund um das Thema Kommunikation. Das könnte man noch viel weiter streuen, noch viel mehr Instrumente mit reinnehmen. Das wollen wir auch in den folgenden Episoden tun, wenn es insbesondere um das Pyramidenprinzip geht, wenn es um das Thema Feedback und Konfliktmanagement geht. In einer der nächsten Episoden. Da werden wir noch zahlreiche weitere Instrumente und Ideen auch kennenlernen und behandeln. So, das war's dann für heute zum Thema Führung und Kommunikation. Ich freue mich, wenn Sie wie immer eine ganze Menge mitnehmen konnten für Ihren praktischen Führungsalltag, einige Ideen, Inspirationen und Impulse bekommen haben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung oder Rezension auf iTunes. Bei Fragen oder Kommentaren nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion zu dem Blog-Eintrag zu dieser Podcast-Episode. Den finden Sie wie immer zusammen mit den Shownotes unter nachhaltigführen.blog/S01E09. Von daher freue ich mich schon darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal dann auch wieder sehen. Da geht es, wie gesagt, um das Thema Gespräche klar strukturieren. Da zeige ich Ihnen mal 2 Ansätze auf. Einmal, wenn Sie selber Informationen vermitteln wollen oder wenn Sie aber das Gespräch eher partizipativ durch Fragen führen wollen, wie Ihnen das gelingen kann. Von daher freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran.